Herzlich willkommen zum Podcast von JWD, heute mit dem Thema KI in der Bildung. Mein Name ist Christian Richter.
Und mein Name ist Cornelia Brückner. Wir sind Referenten für Medienbildung am Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg.
Wir wollen diesmal darüber sprechen, welche Möglichkeiten derzeit für den Einsatz von künstlicher Intelligenz im Bildungsbereich existieren und wo wir gerade stehen. Wie ist der aktuelle Forschungsstand dazu? Dazu sind wir nicht allein, sondern unser lieber Kollege Julian ist wieder bei uns. Hallo Julian, du bist ja selbst Lehrer aus Brandenburg. Mit wem hast du denn diesmal gesprochen?
Ja, Cornelia, hallo Christian. Schön, in der zweiten Ausgabe bei euch wieder dabei zu sein. Mein erstes Gespräch konnte ich führen mit Frau Berit Blank vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Sie ist dort ja Forscherin in diesem Bereich. Wir haben versucht, das Gespräch ein bisschen einzugrenzen, und zwar auf das Thema KI schon in der Schule, in der Bildung. Und dort stehen wir ja vor ganz bestimmten Herausforderungen. Ich will jetzt hier noch nicht zu viel verraten. Es wird sehr spannend. Es geht um ja schon detailliertere Fragestellungen und Probleme zu diesem ganzen Thema. Und ja, ich wünsche uns viel Spaß beim Zuhören.
Genau. Und du hast uns das Gespräch mitgebracht. Du hast ja gesagt, du hast das schon mit ihr geführt. Und da wollen wir jetzt gerne mal reinhören.
Ich freue mich sehr, zu Gast zu sein bei Frau Berit Blank. Ich habe mal gelernt, einen guten Podcast zeichnen, sehr spannende Gäste aus. Und ich glaube, wir können einiges erwarten. Frau Blank, erstmal hallo, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ich bei Ihnen hier zu Gast sein darf im, wie heißt es genau,
Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz.
Okay, gut. Dann würde ich sagen, wie es sich ordentlich gehört, the word is yours. Stellen Sie sich doch mal einfach mal kurz vor.
Ja, gerne. Ja, ich freue mich auch hier zu sein. Ich bin Berit Blank. Ich bin, ja, Altbrandenburgerin, mhm. Im Übrigen, ich komme aus einem kleinen Dorf in Brandenburg, bin studierte Kommunikationswissenschaftlerin, habe mal angefangen mit Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation hier an der Universität der Künste, bin dann später nach Erfurt gegangen, an die Universität dort und habe in Kommunikationswissenschaft promoviert und hatte da auch meine ersten Kontakte mit dem Thema digitales Lernen oder digital gestütztes Lernen, weil wir dort nämlich ein E-Learning-System entwickelt haben. Ansonsten bin ich jetzt seit mehreren Jahren vor allen Dingen in der Bildungsforschung unterwegs. Bin zum einen hier am Educational Technology Lab des DFKI, also des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz, beschäftigt. Und bin zum anderen mit meiner anderen Hälfte sozusagen beim MMB-Institut für Medien- und Kompetenzforschung. Das ist ein kleines Bildungsforschungsinstitut, tätig, und es ist wunderbar gekoppelt, weil wir beide Institutionen auch eng miteinander zusammenarbeiten und immer wieder Projekte haben, in denen wir unsere verschiedenen Kompetenzen ganz gut ausgleichen können, verteilen können.
Als ich den Auftrag so ein bisschen bekommen habe, diesen Podcast mitzugestalten und Interviews wie dieses zu führen, da musste ich beim Thema künstliche Intelligenz irgendwie, das können Sie sich sicherlich vorstellen, zuerst mal denken, kam mir in den Sinn HAL 2000, die berühmt-berüchtigte KI aus diesem Film 2001, Odyssee im Weltall, die dann am Schluss dann total durchdreht. Ich musste an Filme denken wie iRobot, ich musste an Filme denken wie AI von Steven Spielberg, aber auch zum Beispiel an Tesla. Den Tesla-Bot und den Tesla, das neuronale Netz, was das sind so alles Ideen, Dinge, die mir so durch den Kopf gegangen sind. Also Frau Blanc, jetzt mal im Ernst, haben Sie den Terminator schon im Keller, der darauf wartet?
Ja, genau, man könnte ja denken, dadurch, dass ich hier beim DFKI arbeite, ist ja alles KI-basiert, was ich so mache. Nein, tatsächlich nicht, aber das ist es tatsächlich, was Ihnen als erstes in den Sinn kommt, kommt auch den meisten Menschen als erstes in den Sinn. Und das sind in der Regel oder sehr häufig aus dem kulturellen Bereich Dystopien, wo die Gefahren der KI oder die Machtübernahme durch KI ausgebreitet werden und natürlich sehr spannend sind. Ich habe die Sachen auch alle gesehen. Ist aber ziemlich hartnäckig in seiner Wirkung. Ne? Die Macht der Bilder und der Filme ist da wirklich sehr, sehr stark, weil an dieser Stelle sind wir, Klammer auf, noch, Klammer zu, nicht. Ja, das sind die sogenannten, also in der Forschung sagt man, starke KI, und davon sind wir noch weit entfernt. Und also in der Forschung, in der ich mich bewege, geht es eigentlich eher darum, diese Ängste zu nehmen und den Blick zu werfen auf die Potenziale, die dort sind. ohne natürlich die Gefahren komplett außer Acht zu lassen. Mhm. Ja, und die gibt es, und also jetzt insbesondere im Bereich Schule ist man da natürlich besonders sensibel. Mhm. Ja, wir haben es da mit minderjährigen Menschen zu tun, ja. Und dann wird es einfach, ja, dann wird es einfach sensibel, da muss man wirklich gut hingucken.
Als ich hierher gefahren bin, ich hatte an meinem Roller so ein kleines Navigationssystem, das hat mich hier sicher hergeführt, und habe die Route zu Hause geplant. Und da bin ich sicherlich auch schon mit KI in Verbindung gekommen, oder?
Letzten Endes jeder von uns, ja. jeder, der ein Smartphone benutzt, jede, die Netflix schaut und oder auch einfach ganz normal im Internet unterwegs ist. Wir sind alle mit KI schon in Berührung gekommen. Sogenannte Recommender-Systeme, die uns empfehlen, gehen Sie doch auf diese Seite, kaufen Sie doch dieses Produkt. Mhm. Obwohl Sie das möglicherweise gar nicht im Fokus hatten. Ja? Mhm. Und das wird Ihnen aber empfohlen. Da stecken alles KI-Methoden dahinter.
Das heißt, können Sie mal, ich will versuchen, in jeder Episode meinen Gästen so eine Challenge zu geben. Versuchen Sie doch mal, so kurz wie möglich, aber so verständlich wie möglich für uns mal zu erklären, wo stehen wir denn heute? Also was ist KI?
Das ist wirklich eine Herausforderung. Was ist KI? Können wir es eingrenzen noch in Bezug auf Bildung?
Später. Gut. Also mir hat mal jemand gesagt, KI ist Datenbank auf Steroiden.
Gut, ja, ja. Es versucht, menschliche Intelligenz oder intelligente Handlungen zu simulieren. Mhm. Das versucht es. Und da ist es aber noch weit davon entfernt, so zu sein wie wir Menschen. Mhm. Als Beispiel, ein Mensch, der ein Glas Wasser nimmt und durch den Raum trägt, macht das intuitiv, verkleckert vielleicht was, aber in der Regel nicht. Ein Roboter, der das tun soll, hat damit sehr, sehr große Schwierigkeiten. Im Vergleich dazu, ich habe große Schwierigkeiten, ganz lange Zahlen, Kolonnen schnell zu verarbeiten und Plus und Minus zu rechnen und geteilt durch. Das macht mir der Computer, die künstliche Intelligenz, innerhalb von Millisekunden. Mhm. Das heißt, Sachen, die für uns, Aufgaben, die für uns als Menschen schwierig sind, sind für KI-gestützte Systeme einfach. Umgekehrt, Sachen, die für uns ganz intuitiv sind, emotionale Geschichten, aber auch Bilderkennung. Wir erkennen sofort, ob da ein Hund oder ein Pferd steht. Eine KI muss das erst lernen und der muss man das erst beibringen. Und wir sind also wirklich von diesem Bild dessen, dass die KI den Menschen komplett ersetzt und selbstständig alle Entscheidungen auch trifft, davon sind wir noch sehr, sehr weit entfernt.
Das hört sich jetzt für mich erstmal an nach einer tollen Ergänzung. Also der Mensch kann das, dafür kann er andere Dinge nicht so gut. Die KI soll mal irgendwann diese Dinge gut können, kann aber dafür andere Dinge eben gar nicht oder noch nicht. Hört sich doch eigentlich erstmal ganz positiv an, ne? Also wenn ich so an zum Beispiel das Thema Bildung denke, die ganzen Aufgaben, die wir da tagtäglich zu erledigen haben, auch die großen Aufgaben, vor denen wir stehen, Integration, Individualität im Unterricht zu bringen, möglichst viel für möglichst jeden Schüler einen eigenen Lehrplan zu erstellen und den möglichst optimal durchzuführen, die besten Lernsituationen zu finden, herauszufinden, wie lernt jeder Schüler individuell am besten. Das sind ja Riesenaufgaben, die von der Lehrkraft alleine ja kaum erledigt werden können. Ja. Ist es der Weg, dort KI mal einzusetzen, um diese Probleme, diese Aufgaben, die wir da haben und an denen viele Lehrer tagtäglich scheitern, zu lösen?
Also ich denke das ganz klar. Das sollte der Weg sein, und alle Befragungen, die wir in diversen Studien hier schon durchgeführt haben, zeigen genau dieses Potenzial auf und vor allem dieses erstmal ins Bewusstsein zu rückende Potenzial auf, weil das viele einfach gar nicht wissen, wir sind ganz andere Vorstellungen davon haben. Also angesichts dessen, was Sie jetzt gerade beschrieben haben und der wirklich auch immer größer werdenden Heterogenität der Schülerinnen und Schüler, ja, was wir alles zu beachten haben, ja, also soziale Hintergründe, Migrationshintergründe, dann natürlich die individuell unterschiedlichen Lernprozesse, die ablaufen, darauf kann eine einzelne Lehrkraft ja gar nicht mehr wirklich adäquat reagieren. Und es wird immer mehr. Das heißt, da könnten KI-Systeme oder vielleicht auch erstmal nur digital gestützte Systeme. Wir können ja auch nochmal einen Schritt auch zurückgehen. Ja? Erstmal digital gestützte Systeme tatsächlich helfen. KI bringt da aber eben noch ein bisschen mehr mit, weil es mit verschiedenen Anwendungen schaffen kann, wirklich individuell auf einzelne Schüler und deren Probleme beim Verstehen der einfachsten Matheaufgaben schneller zu erkennen und entsprechend die Aufgaben zuzuspielen, als es der Lehrer, die Lehrerin vor 29 Schülern kann.
Hm. Was kann dann eine KI vielleicht mal besser als der Lehrer? Oder das, wo kann sie ihn unterstützen?
Also es gibt ja ganz unterschiedliche Anwendungen. Also wir haben mal in einer Studie, wo es um KI in der Schule geht, da haben wir das unterschieden, die KI-Anwendungen, die es gibt auf der Makroebene, also Schulorganisation. Ja, da kann man ja auch einiges machen und könnte, so wie man sich das vorstellen kann, in Unternehmen, wo die Produktion geplant wird, KI-gestützt geplant wird, könnte man ja theoretisch auch auf der Makroebene bei Schulen so etwas einsetzen. Wird noch nicht gemacht, by the way, aber könnte man drüber nachdenken. Dann gibt es quasi die Meso-Ebene, also die Ebene des Unterrichtsgeschehens oder der Lehrenden, ja, also Systeme, die tatsächlich die Lehrenden unterstützen, Classroom-Management-Systeme zum Beispiel oder Systeme, die einem dann anzeigen, hier sind Gruppen von Schülern, Schülerinnen, die einen ähnlichen Lernstand haben, die können sie für ihren nächsten, für ihre nächste Projektarbeit gut zusammentun und also das, was sie sonst normalerweise als Lehrer selber sich überlegen, könnte die schon vorschlagen anhand der Daten. Das sind also KI, die den Lehrenden unterstützt. Mhm. Und dann, da findet man schon eine ganze Reihe von Anwendungen in Deutschland, wenig eingesetzt, noch sehr, sehr wenig, aber es gibt schon ein paar Anwendungen. Und dann gibt es die Ebene, die Mikroebene, also wirklich die Lernprozess unterstützenden Technologien. Und das ist der größte Markt. Und da also den Lernenden, die da vorsitzen, tatsächlich direktes Feedback zu geben. Also wunderbare KI-gestützte Systeme beim Sprachenlernen zum Beispiel. Ja, es ist wunderbar, der Computer, der irgendwie auch wahrnimmt, ob die Aussprache korrekt ist oder nicht korrekt ist und sich das nicht vielleicht noch zurecht hört, wie es vielleicht ein Lehrer tut. Mhm. So, ne? Also ja, die sozialen Komponenten, die ja niemals ausgeschaltet werden können, auch bei der Bewertung, die sind dann beim Computer wirklich ziemlich objektiv. Ja? Mal abseits von dem Thema Biased AI, das ist nochmal was Spezielles, aber jedenfalls können auf dieser Mikroebene tatsächlich dann dem Lernenden ganz viel Rückmeldung gegeben werden und den unterstützen. Also es wäre eher die Entlastung, die es gibt, das Freiwerden von Ressourcen, sich um ja, die soziale Komponente zu kümmern. Also sich mehr auf den Schüler, die Schülerin einzulassen, nicht jetzt wie ich ganz klar irgendwelche Mathe- oder Physikregeln oder sonst was verstanden habe, sondern das Drumherum, den Kontext, die Problemlösungsfähigkeiten zu fördern. Mhm. Und so würde ich quasi auch das Zusammenspiel von KI und der Rolle der Lehrkraft sehen. Also die Lehrkraft muss vielleicht wirklich die Rolle ein bisschen wandeln von dem Bild, was, glaube ich, noch ziemlich verbreitet ist, von ich gebe als Lehrer, als Lehrerin das Wissen in die Schüler rein und die schreiben ihren Test, ihre Arbeit und dann hake ich es ab und damit ist es getan. Hin zu einem, ich bin eher ein Lernbegleiter, eine Lernbegleiterin, die auf die, ja, auf die Berufswelt, auf die gesamte Welt und das Leben darin vorbereitet. Und das Leben ist nun einmal sowohl das Arbeitsleben als auch unser ganz normales alltägliches Leben durchdrungen von digitalen Hilfsmitteln und Digitalität und eben vermehrt auch KI. Und wenn ich das tatsächlich im Unterricht und in der Schule auch schon lerne zu benutzen, und zwar wirklich zu benutzen und nicht im Sinne von, ich werde irgendwie, der Lehrer wird ersetzt oder ich spiele nur oder sowas, mache das alles nur zu unterhalten, sondern wirklich diese Mittel zu nutzen, um viel zu lernen, um dann aber auch Freiraum zu haben, Sachen zu entwickeln, emotionale Kompetenzen auszubilden, diese Freiräume zu schaffen. Lassen wir doch Computer Sachen machen, die die besonders gut können, um dafür Sachen selber machen zu können, die wir gut können.
In dem Sinne, herzlichen Dank für Ihre Zeit. Schön, dass ich hier sein durfte. Und ich wünsche Ihnen für Ihre weitere Forschungstätigkeit alles, alles Gute.
Herzlichen Dank, Herr Abbott.
Ja, Julian, vielen Dank, dass du uns dieses interessante Gespräch mitgebracht hast. Und vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, das ja quasi in Berlin in Moabit sitzt, bewegen wir uns jetzt örtlich nach Potsdam, denn du warst auch an der dortigen Uni zu Gast. Mit wem hast du da gesprochen?
Ja, meine Gesprächspartnerinnen waren auf der einen Seite Frau Professor Dr. Katrin Böhme. Sie ist Professorin für Inklusionspädagogik und ihre wissenschaftliche Mitarbeiterin Frau Mesenhöller. Und beide sind ganz aktiv und leitend im Bereich des Akilas-Projektes.
Wunderbar, da bin ich schon sehr gespannt, was auch Akilas eigentlich übersetzt heißt. Wir freuen uns auf das Gespräch.
Ja, wir sprechen in diesem Podcast über den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Bildung. Und ich freue mich ganz besonders, heute auch wieder zwei super kompetente, wie sagt man das, Gäste begrüßen zu dürfen. Und zwar diesmal von der Uni Potsdam. Und ich begrüße Frau Böhme und Frau Mesenhöller. Und ich glaube, am besten wäre es, wenn Sie beide sich einfach mal ganz kurz vorstellen. Und dann kommen wir auf das zu sprechen, an was Sie arbeiten, an was Sie forschen. Das ist nämlich super spannend. Und deswegen würde ich einfach mal sagen, wir machen es im Alphabet nach, Frau Böhme. Hallo und herzlich willkommen, Frau Böhme.
Ja, hallo. Auch von mir herzlich willkommen zu dem Podcast. Mein Name ist Katrin Böhme. Ich bin an der Universität Potsdam Professorin für Inklusionspädagogik im Bereich Sprache und arbeite zusammen mit Frau Mesenhöller im Projekt Akilas.
Dann sage ich mal hallo, Frau Mesenhöller.
Ja, hallo auch nochmal von mir. Genau, mein Name ist Janne Mesenhöller. Ich bin Psychologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin, eben auch in der Arbeitseinheit Inklusionspädagogik mit dem Fokus auf dem Förderschwerpunkt Sprache und eben auch Teil des Akilas-Projekts, was wir sicherlich gleich noch detaillierter vorstellen werden. Genau.
Akilas hört sich für mich an, so auf den ersten Moment, wie so ein Computer-Roboter-Lehrer, der da in die Klasse reinkommt und den Unterricht übernimmt. Kann man sich das so vorstellen? Ist es das, woran Sie forschen? Sie machen uns Lehrer überflüssig?
Das ist nicht genau die Vorstellung, die wir im Projekt haben. Akilas ist ein Akronym, das steht für adaptiver KI-Lernassistent im schulischen Kontext. Und dieses Projekt, an dem wir arbeiten, das ist ein Verbundprojekt. Das heißt, nicht nur wir forschen zu dem Thema, sondern wir werden unterstützt von anderen Arbeitsgruppen, zum Beispiel an der Universität Magdeburg, die auch die technischen Details abdecken können bei so einem KI-Lernassistenten. Und für uns ist das kein Roboter, der in der Schule Lehrpersonen überflüssig macht, sondern für uns ist das die Idee, KI in die Schule zu bringen.
Wir haben in dem Podcast schon mit verschiedensten Gästen gesprochen zum Thema KI. Und eines der wesentlichen Ziele dieses Podcasts ist es ja, Kolleginnen und Kollegen nahezubringen und transparent zu machen, was wir eigentlich uns unter KI, unter künstlicher Intelligenz vorstellen müssen. Frau Mesenhöller, versuchen Sie uns doch mal, das ist immer so eine Challenge, die ich ganz gerne gemacht habe in den letzten Episoden, uns mal so in, weiß ich nicht, geht das überhaupt, 2, 3 Sätzen zu sagen, was KI ist, was wir uns darunter vorstellen können, dürfen, müssen,
ja,
sollen?
Genau, also ich glaube, es ist ganz interessant, dass es für KI eigentlich keine einheitliche Definition gibt, vor allen Dingen, weil das so ein Überbegriff ist. Und grundsätzlich kann man sagen, dass KI Computeranwendungen sind, die versuchen, das menschliche Denken und Lernen nachzubilden und eben auch in der Lage sind, eigenständig Probleme zu lösen. Also das sind quasi Anwendungen, die menschliche Intelligenz bedürfen. Und ich glaube, dass viele immer so die Vorstellung haben, dass KI noch ganz weit weg von unserem Alltag ist. Und dem ist eigentlich nicht so, weil zum Beispiel bei Streaming-Diensten, die basieren auch manchmal auf KI. Also da ist ein ganz gutes Beispiel eben, dass es so Serienvorschläge gibt, wo dann auch manchmal eine prozentuale Übereinstimmung angezeigt wird, wie ähnlich also eine solche vorgeschlagene Serie dem ist, was ich vorher mir angeschaut habe. Das heißt, hier wird auf Basis meines vorherigen Streamingsverhaltens eine Annahme gemacht, welche Serien mir sonst noch gut gefallen könnten. Und das benötigt eben eine Form der gewissen Intelligenz. Und ich finde, das macht ganz gut greifbar, wie sehr KI eigentlich schon Teil unseres Alltags ist.
Frau Böhme, ist dann tatsächlich das Ziel, bevor wir auf Akilas so ein bisschen eingehen, die menschliche, also das, was wir unter einer vermeintlichen Intelligenz verstehen, also problemlösefähigkeit,
sich die Fähigkeit auf Dinge einzustellen, auf der Basis von Bekanntem. Ist das tatsächlich das Ziel? Also das hört sich für mich jetzt so an und vielleicht für unsere Zuhörer so, als wenn wir wirklich versuchen, menschliches Denken nachzuformeln. Ist das die Richtung, in die es geht?
Also ich glaube, für die Schule ist das eine sehr schwierige Vorstellung, die noch sehr, sehr weit in der Zukunft liegt. Also ich glaube, was realistisch ist, ist ein KI-System, das Lehrpersonen unterstützen kann bei der Gestaltung von Lerngelegenheiten. Und wenn wir uns die Schule vorstellen, wie sie heute ist, das heißt, wir haben oft große Klassen, wir haben wenige Lehrkräfte und wir haben eine Schülerschaft, die sehr, sehr heterogen ist. Das heißt, wir haben ganz unterschiedliche Lernvoraussetzungen, unterschiedliche Interessen, wir haben unterschiedliche Sprachen, die in den Familien gesprochen werden, wir haben Kinder, die besondere Unterstützung beim Lernen benötigen, dann ist das für Lehrkräfte eine große Herausforderung, sich auf diese unterschiedlichen individuellen Bedürfnisse einzustellen und die Lerngelegenheiten so zu gestalten, dass jedes Kind, jede Jugendliche oder jeder Jugendliche optimal lernen kann. Und da wäre sozusagen unser Wunsch, dass den Lehrpersonen ein Assistent zur Hand gegeben wird, der unterstützt bei der Gestaltung von Lerngelegenheiten, der viele Routineaufgaben abnimmt und der im Grunde genommen Lehrpersonen entlastet und Zeit frei macht für persönliche Interaktion, für gemeinsames soziales Lernen, für Gespräche. Das, glaube ich, ist die Vorstellung, die mir vorschwebt, wenn ich an KI in der Schule denke.
Ich würde so gerne gleich auf Akilas zu sprechen kommen, aber das ist so spannend. Denn steckt dann nicht doch die Gefahr drin, oder haben Sie vielleicht in Ihren Gesprächen bisher und in Ihren Interaktionen mit Kolleginnen und Kollegen, auch an der Uni, dann doch irgendwie mal so gehört, naja, ihr wollt euch dann doch irgendwie, da soll dann doch der Mensch ersetzt werden, Frau Mesenhöller? Ist das das Ziel, dass Lehrer ersetzt werden durch Technik?
Nee, also das ist auf gar keinen Fall das Ziel. Das ist aber eine Angst, die uns sehr häufig begegnet. Wir haben ja vor kurzem auch eine Umfrage zur sozialen Akzeptanz von solchen KI-basierten Systemen in der Schule gemacht. Und die ist höher, als wir zunächst angenommen haben, aber in offenen Fragen, die wir die Lehrkräfte und Eltern auch gefragt haben, was sind denn so ihre Ängste, wird das auf jeden Fall eben häufig genannt, dass die Lehrkräfte so ersetzt werden. Und unsere Idee ist quasi eher, die KI als so ein Werkzeug zu betrachten und da eben aber trotzdem auch die didaktische und pädagogische Bedeutsamkeit der Lehrkraft hervorzuheben. Und wir bezeichnen das in diesem technischen Kontext als Human in the Loop. Also es geht dann quasi um die Interaktion von Mensch, also Lehrkraft und KI. Und wie Frau Böhme das gerade auch schon gesagt hatte, dass es eben das Ziel ist, dass wir die Lehrkräfte entlasten, aber eben nicht ersetzen, weil wir eben davon ausgehen, dass diese soziale Interaktion so bedeutsam ist. Das kann eine KI und das soll eine KI auch gar nicht ersetzen, sondern es soll eher das Ziel sein, die Kinder, die SchülerInnen individueller, personalisierter zu fördern, wozu einfach Lehrkräfte aufgrund von zeitlichen Ressourcen einfach nicht in der Lage sind, bei all den Aufgaben, die es im Alltag zu stemmen gilt. Und das soll eigentlich, da soll eine KI eben ja eine Unterstützung sein und vielleicht mehr Freiraum für andere wichtige Aufgaben bieten, aber eben ersetzen auf keinen Fall.
Also es wird nicht so sein, dass um 8 Uhr die Tür aufgeht und der chromblitzende KI-Lehrer reinkommt und mit metallisch sonorer Stimme die Aufgaben verteilt. Das glaube ich Ihnen. Das ist auch die große Hoffnung, die wir natürlich alle haben, dass es so bleibt. Akilas haben Sie jetzt mehrfach angesprochen, Frau Mesenhöller. Das ist jetzt gehen wir mal so auf Ihren Forschungsschwerpunkt oder Ihr Projekt, was Sie haben. Was muss man sich darunter vorstellen? In welche Richtung gehen da Ihre Forschungen, Ihr Engagement in dem Bereich?
Also nochmal zunächst, Akilas ist eben ein Verbundprojekt, gefördert durch das BMBF, also das Bundesministerium für Bildung und Forschung, und Teil einer Förderrichtlinie, die die Entwicklung adaptiver Technologien für die Gesellschaft zum Ziel hat. Und wir sind da interessanterweise das einzige Projekt aus dem Bereich Schule. Die anderen Projekte kommen alle aus dem medizinischen Bereich. Und die Grundidee des Projekts ist es, dass wir eben aus dem schulischen Alltag, aber auch aus verschiedenen empirischen Untersuchungen eben wissen, dass die Schüler im Schulalltag sehr unterschiedliche Lernvoraussetzungen und Bedürfnisse mitbringen. Zum Beispiel eben, haben wir ja gerade auch schon gehört, dass die Kinder unterschiedliche sprachliche Kompetenzen mitbringen oder auch ein unterschiedliches Maß an Konzentrationsfähigkeit und Vorwissen, was eben alles einen Einfluss auf den Bildungserfolg haben kann. Und eben es jetzt so ist, dass diese sehr unterschiedlichen Bedürfnisse die Lehrkräfte im Schulalltag vor sehr große Herausforderungen stellen, die extrem zeit- und ressourcenintensiv sind. Und unsere Hoffnung des Projekts ist es, dass adaptive, und damit ist gemeint, also auf die individuellen Bedürfnisse der Schüler in zugeschnittene KI-Systeme eben in der Schule dabei helfen können, Aufgaben zu personalisieren und dann an diese verschiedenen Lernbedürfnisse und Voraussetzungen der Kinder anzupassen. Und das soll für alle Schüler in das schulische Lernen verbessern, aber eventuell besonders auch für SchülerInnen mit größeren Unterstützungsbedarfen könnte das eben von Vorteil sein, die sonst im Schulalltag möglicherweise eher zurückfallen. Wir wissen nämlich bereits seit den 1980er Jahren, dass SchülerInnen, die von einer Lehrkraft eine 1-zu-1-Betreuung erhalten, bessere Lernergebnisse erzielen als im klassischen, also im frontal geführten Unterricht, in denen alle Kinder mit denselben Methoden und derselben Geschwindigkeit lernen und auch alle dieselben Lernziele haben. Und ja, wie wir gerade ja schon gesagt haben, dass die Lehrkräfte das eben zeitlich gar nicht leisten können. Und da wäre es eben zum Beispiel möglich, eine Lern-App wie die Anton-App weiterzuentwickeln. Die Begründer der Anton-App, die SoloCode GmbH, sind auch Teil des Akilas-Projekts. Und zwar eine solche Lern-App so weiterzuentwickeln, dass eben nicht alle SchülerInnen die gleichen Aufgaben hintereinander machen, sondern je nach Lernstand unterschiedliche Aufgaben von einer solchen App vorgeschlagen werden. Und im besten Fall ist eine solche KI-basierte App dann auch in der Lage, Lernverläufe zu erkennen, also zu erkennen, wie ist die Lernentwicklung, was für ein Lernertyp sitzt da vielleicht gerade vor dem Tablet. Und eine solche App, wie wir sie entwickeln wollen, wofür die Grundlagenforschung machen, wäre dann in der Lage, anhand von unterschiedlichen Fehlern, die SchülerInnen machen, dann auch die spezifischen Fehlvorstellungen zu erkennen und könnte dann personalisiertes Feedback geben. Das ist so ein bisschen der Hauptfokus des Akilas-Projekts, weil wir eben schon sehr lange wissen, wie wichtig Feedback für den Lernprozess und das Lernergebnis ist. Und ja, so eine individuelle Feedback-Rückmeldung im Klassenzimmer meistens eben noch nicht genug Raum hat.
Frau Böhme, wie dürfen sich das die Kolleginnen und Kollegen dann in 5 oder in 10 Jahren in der Klasse, im Unterricht zu Hause vorstellen? Ich habe dann so meinen kleinen KI-Assistenten um den Hals zu hängen. Ich habe mein Smartphone, mein Tablet die ganze Zeit dabei. Wie muss ich mir das praktisch vorstellen?
Ja, also ich glaube, wir stellen uns das so vor, dass im Grunde genommen die Klassenzimmer ähnlich aussehen wie heute. Also im allerbesten Fall gibt es bestimmte technische Herausforderungen nicht mehr, mit denen die Schule heute noch zu kämpfen hat. Also wir gehen davon aus, das WLAN ist vorhanden. Es gibt vielleicht auch ein Tablet-Set für jede Klasse. Man muss nicht den Tablet-Koffer sozusagen über den Schulflur schleppen und mehrere Klassen müssen sich das teilen, sondern wir haben eine Schule, die ist technisch gut ausgestattet und jede Schülerin, jeder Schüler hat auf seinem Arbeitsplatz neben einer Federtasche, Arbeitsheften und Büchern eben auch ein Tablet zu liegen. Und es gibt Arbeitsphasen, die didaktisch so gestaltet werden, dass eben mit der KI-basierten Lern-App auf den Tablets gearbeitet wird, wo eben entsprechend bestimmter Lernvoraussetzungen oder eben auch Lerntypen, Lernvorlieben, Aufgaben, Erklärvideos, Texte vorgeschlagen werden, um an einem bestimmten Inhalt zu arbeiten. Und das kann so sein, dass das in der Schule passiert. Das kann sein, dass das auch zu Hause sozusagen das Lernen, das Weiterlernen unterstützt. Und ein wichtiger Punkt wäre aus unserer Sicht, dass wir davon ausgehen, dass so ein KI-basiertes Lernsystem ein didaktisches Element in der Unterrichtsgestaltung ist. Also das ist sozusagen einfach ein weiterer Baustein, um Lerngelegenheiten so zu gestalten, dass sie den Schülerinnen und Schülern weiterhelfen beim Lernen, dass die Lerngelegenheiten sozusagen gewinnbringend sind. Und aus meiner Sicht wäre das ein Szenario, das realistisch ist.
Ich stelle mir das jetzt so vor, oder ich stelle mir vor, dass Kolleginnen und Kollegen sich ein bisschen Sorgen machen um die Transparenz der Technik, um die Transparenz der, ich sag mal, da wird ja auch irgendeine Form von Bewertung sein, ja, also die KI muss ja irgendwie nachvollziehen, was macht der Schüler, auf welchem Niveau ist der Schüler bei diesem oder jenem Aufgabentyp, welche Art von Feedbacks gegeben werden. Frau Mesenhöller, ist das ein Teil des Projektes, sich Gedanken zu machen, das für Kolleginnen und Kollegen möglichst transparent zu halten und vielleicht auch selber Einfluss nehmen zu können, Parameter einstellen zu können?
Ja, auf jeden Fall. Also da komme ich nochmal auf den Human in the Loop zurück. Also es ist halt einfach so, dass letztendlich eine KI eine Art der Wahrscheinlichkeitsaussage machen kann zu etwas, aber niemals eben die Wahrheit sagt und dass es eben nicht so sein soll, dass jetzt so ein KI-basiertes System der Lehrkraft komplett die Arbeit abnehmen soll und die Lehrkraft dem blind vertraut. Und dafür müsste man natürlich die Lehrkräfte auch sensibilisieren. Wir wissen aber eben auf der anderen Seite auch, dass eine unserer Annahmen, dass solche KI-basierten Systeme möglicherweise weniger gebiased sind als Lehrkräfte. Also das zeigt sich nämlich in empirischen Untersuchungen, dass manche Lehrkräfte, sicherlich nicht alle, sehr subjektiv in ihrer Bewertung sind, zum Beispiel eben von Texten. Und die KI könnte quasi hier als eine Art Korrektiv wirken, wobei sie natürlich auch nicht perfekt ist. Also das ist quasi eben genau diese Interaktion, dass die Lehrkraft der KI nicht blind vertraut und einfach mal schaut, was ist das für ein Ergebnis, ergibt das Sinn? Genau, also ich glaube, dieses Zwischenspiel, das wäre genau das Wertvolle.
Jetzt ist die Frage, wo stehen wir denn jetzt oder wo an welchem technischen Punkt oder also sind wir schon dabei, an bestimmten Dingen zu programmieren oder ist das alles noch in der Phase der Konzeption? Wo stehen wir da heute? Vielleicht hört sich heute jemand den Podcast im Jahre 2030 an und lacht über das, wo wir sind. Vielleicht Frau Böhme.
Ja, also ich glaube, da gibt es verschiedene Perspektiven auf die Frage. Also technisch, glaube ich, ist jetzt schon eine Menge möglich. Also was sozusagen direkt realisierbar wäre. Natürlich ist es so, dass eine KI im Grunde genommen genauso lernen muss wie Schülerinnen und Schüler. Und die Vorschläge einer KI-basierten App sind nur so gut wie der Lernverlauf dieser App. Das heißt, so eine App braucht Informationen darüber, wie Schülerinnen und Schüler lernen, wie Lernverläufe sozusagen sich gestalten. Und das ist ein Punkt, an dem wir auch im Aquilas-Projekt im Moment auf Herausforderungen stoßen, weil wir natürlich im Grunde genommen solche Lernverlaufsdaten von Schülerinnen und Schülern brauchen, um eine funktionierende KI zu entwickeln. Deswegen ist das noch nicht das, was wir im Moment machen können, sondern wir sind eigentlich noch ein Stückchen davor. Also wir arbeiten an Fragen, wie ist im Grunde genommen die soziale Akzeptanz eines solchen KI-basierten Systems? Könnte man verschiedene Lernertypen modellieren? Das ist das, was unsere Kooperationspartner in Magdeburg im AI Lab machen. Es geht zum Beispiel auch um die Frage, wie kann denn Feedback eingebaut werden in so eine KI-basierte App, damit nicht nach jeder Aufgabe, die korrekt bearbeitet wird, sozusagen dieselbe Rückmeldung kommt, ei, das hast du gut gemacht, sondern dass eben Feedback auch lernförderlich ist, dass es genau auf das abgestimmt wird, was vielleicht an Fehlvorstellungen oder Fehlern in der Aufgabenbearbeitung deutlich wird. Und im Moment arbeiten wir viel an diesen Fragen. Und insgesamt, glaube ich, ist in allen Bereichen, in denen KI eine Rolle spielt, die Frage des Datenschutzes eine sehr zentrale und wichtige. Durch die Datenschutzgrundverordnung sind relativ strenge Richtlinien und Grenzen gesetzt, welche Daten gespeichert, verarbeitet werden können, die im Grunde genommen erforderlich sind, damit so eine KI lernen kann. Und das, glaube ich, ist nicht nur für uns im Aquilas-Projekt eine Herausforderung, sondern das hören wir eben auch von den Projekten aus dem Bereich Medizin und Gesundheit, dass dort eben im Hinblick auf Patientendaten ganz ähnliche Herausforderungen bestehen.
Sie haben ein ganz wichtiges Stichwort genannt, Datenschutz. Das ist ja was, was uns heute in der Schule eigentlich irgendwie, ja, es ist so gefühlt der Denkmalschutz in der Schule, ja. Also wenn irgendwas nicht geht, liegt entweder am Datenschutz oder am Denkmalschutz. Frau Mesenhöller, wie ist denn aus Ihrer Sicht vielleicht auch perspektivisch eine Einschätzung? Ist es, was wir uns da, was Sie da beschrieben haben? Und wir haben das ja Ähnliches auch in den anderen Podcast-Episoden gehört. Ist es auf Grundlage der jetzt geltenden Datenschutzverpflichtungen, die wir ja alle einhalten müssen, wirklich denkbar, dass sowas überhaupt realisierbar ist? Weil ich stelle mir vor, da werden ja Unmassen eigentlich an Daten erhoben. Vielleicht nicht, wie groß und wie schwer jemand ist oder wo er wohnt, sondern wie er arbeitet, wie er denkt. Die KI, Sie haben es ja gesagt, Frau Böhme, muss ja lernen. Also ist das wirklich realistisch oder müssen wir vielleicht auch ein bisschen lernen, mit Datenschutz lockerer umzugehen, wenn wir solche Systeme realisieren wollen?
Ja, das ist eine gute Frage, wie jetzt, glaube ich, schon deutlich geworden ist, die wir auch noch nicht abschließend klären konnten. Also Teil des Aquilas-Projekts ist auch ein sogenanntes ELSI-Gremium. ELSI steht für Ethical, Legal and Social Implications, also ethische, rechtliche und soziale Implikationen, die eben genau bei diesen Projekten, wo es eine Mensch-Maschine-Interaktion gibt, von großer Bedeutsamkeit sind. Und in diesem Gremium sind verschiedene ExpertInnen genau aus den Bereichen Datenschutz, Ethik, KI und zum Beispiel auch Medienrecht. Und trotz dieser wirklich sehr hilfreichen Unterstützung konnten wir eigentlich diese datenschutzrechtlichen Fragen eben noch nicht klären, weil, wie gesagt, auf der einen Seite haben wir die Datenschutzgrundverordnung, die ja einen sehr guten Schutz bietet, weil sie so streng ist. Und auf der anderen Seite haben wir eben die schulische Realität. Also wir haben das ja zu Corona einfach gemerkt, da mussten diese Angebote genutzt werden mit den Lern-Apps. Und sicherlich wurden auch da nicht alle Datenschutzbelange vorher abgeklärt. Ich denke, im Gegenteil ist es so, dass sich ja bis heute viele Lehrkräfte sehr unsicher sind, was sie eigentlich dürfen und was nicht. Und ich denke, dass wir da einen sehr großen, auch vielleicht bildungspolitischen Handlungsbedarf sehen. Also wir brauchen einfach eine Form von gesetzlichen Vorschriften und das eben nicht am besten in Form von Handreichung für einzelne Bundesländer, auch wenn das sicherlich hilfreich ist, sondern eher vielleicht auch als Teil der Schulgesetze. Und das kann eben dann ja allen beteiligten Akteuren viel Sicherheit geben. Also sei es jetzt die Eltern, die Schulleitung, die ja auch Angst haben, irgendwie was falsch zu machen, die Lehrkräfte, die SchülerInnen, aber eben auch uns WissenschaftlerInnen, damit wir nicht eben immer wieder vor dem gleichen Punkt stehen, dass wir irgendwas, ich sage jetzt mal mehr oder weniger Revolutionäres entwickeln wollen, aber das gar nicht können, weil quasi diese Barrieren uns im Weg stehen. Und das sind einfach Fragen, die wir auch noch nicht abschließend beantworten können. Und ich denke schon, ja, irgendwas muss sich ändern, weil sonst bleiben wir quasi am gleichen Punkt haften. Und auch wenn diese Datenschutzbelange unfassbar wichtig sind und wir setzen uns ja auch intensiv damit auseinander, wenn sie dann nachher dazu führen, dass wir Maßnahmen, die vielleicht zu einer Art des gerechteren Lernens führen, nicht durchsetzen können, dann denke ich, ist das ja auch nicht im Interesse aller.
In welcher Weise, Frau Mesenhöller und dann Frau Böhme, vielleicht antworten Sie beide mal nacheinander auf die Frage, ändert sich durch solche Systeme, das wird sich ja sicherlich ausbreiten auf ich sage jetzt mal, verschiedene Fächer, Schulstufen und so weiter und so fort, was für eine Auswirkung auf die Rolle des Lehrers wird das haben?
Ja, also ich kann mir das ein bisschen so vorstellen, dass vielleicht die Lehrkraft eher eine Art Lernbegleiter oder Begleiterin werden kann. Wir haben das ja auch vorhin angesprochen, dass vielleicht durch so eine KI mehr Raum ist für diesen sozialen Austausch, für mehr persönliche 1-zu-1-Gespräche. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, die Lehrkraft sieht irgendwie dieses Dashboard, also das ist diese Übersicht, wo befinden die einzelnen SchülerInnen sich gerade. Vielleicht gibt es da dann einen Schüler oder eine Schülerin, die nicht weiterkommt bei einer spezifischen Aufgabe trotz der KI, dann kann die Lehrkraft eben zu diesem Kind gehen und dem ja eine persönliche Unterstützung anbieten oder vielleicht zusammen nochmal zu gucken, wo stand das denn im Lehrbuch, was hatten wir letzte Woche und so weiter und so fort. Das ist vielleicht so ein bisschen meine Idee davon, also dass vielleicht diese Bedeutsamkeit dieser pädagogischen Begleitung noch mehr in den Vordergrund tritt. Aber ich weiß nicht, Katrin, wie du das siehst.
Ich glaube, das geht schon in dieselbe Richtung. Also im Idealfall wäre es so, dass die KI eine Entlastung ist für Routineaufgaben oder für Aufgaben, die eben sehr gut auch beispielsweise digital durch Erklärvideos, Aufgabenformulierungen übernommen werden kann und dass dann mehr Freiraum ist, zum Beispiel für Lerngespräche. Also dass Lehrkraft und Schülerin oder Schüler sich über das Lernen austauschen können, was klappt gut, was hat man gut verstanden, was sind besondere Interessensschwerpunkte, wo sind vielleicht Probleme. Und auf diese Weise wäre natürlich auch eine Begleitung von individuellerem Lernen möglich. Also das ist ja durchaus eine Zielvorstellung, die viele Lehrpersonen auch in der Schule teilen würden, glaube ich. Also die das begrüßen würden, wenn für diese Art des Lernens viel Zeit zur Verfügung stehen würde. Und ich glaube, dafür wäre eine KI ein Weg, wenn bestimmte technische, datenschutzrechtliche, sonstige Probleme lösbar sind in den nächsten Jahren.
Also das ist ja, gehe ich mal so ein bisschen in die kritische Ecke rüber und sage, also die Technik soll ein Werkzeug für den Lehrer sein. Das haben wir ja in vielen Jahren schon gehört, bei allen möglichen Dingen. Und letztlich ist es so, ich sehe es ja in meiner eigenen Tätigkeit an der Schule, dass wir aber teilweise genauso viel mit der Technik zu kämpfen haben und eigentlich das, was uns in Anführungszeichen versprochen wird, die Technik wird euch da unterstützen und es wird alles sehr viel besser werden und was weiß ich was alles, tritt nicht ein, weil wir so viel mit den Techniken noch zu tun haben und weil wirklich viele, glaube ich, Lehrerinnen und Lehrer auch noch viel lernen müssen, Umgang mit Technik lernen müssen. Spielt das auch eine Rolle für Sie jetzt so im Moment? Ich weiß, das ist vielleicht jetzt nicht so Ihr Fokus, aber die Definition, ja, also mir geht es ja auch darum, dass wir uns versuchen vorzustellen, wie das nachher alles läuft. Also definieren Sie auch, Umgebungen, wo es heißt, so das muss geschaffen sein, das muss da sein und das muss funktionieren. Der Lehrer darf nicht zum IT-Nerd werden müssen, um eine KI anzuwenden?
Ja, also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und da gibt es auch wieder verschiedene Facetten. Also wir haben das einmal jetzt in der Lehramtsausbildung an der Universität Potsdam, wo zum Beispiel Elemente von Medienbildung neu dazukommen und mittlerweile auch einen großen Stellenwert einnehmen, wo also in der Lehramtsausbildung Medien, digitale Technologien für die didaktische Unterrichtsgestaltung einfach neuer und zentraler Inhalt sind. Wir arbeiten im Moment daran, ein Lernlabor umzugestalten zu einem digitalen Klassenzimmer, damit dort zum Beispiel auch Weiterbildung, Fortbildung für Lehrkräfte stattfinden können, um sowas auch in Schule zu tragen. Und ich glaube, was wir wissen, ist, dass Schule ein träges System ist. Also Entwicklungen brauchen einfach Zeit. Und wenn wir mal zurückschauen, dann ist es durchaus so, dass es in den letzten Jahrzehnten viele didaktische Entwicklungen gab. Unterricht hat sich verändert. Es gibt Neuerungen, die waren auch irgendwann vielleicht ja kritisch beäugt worden und jetzt ist es relativ normal. Wir arbeiten mit Peer Learning, wir arbeiten in Gruppenarbeit, es gibt projektorientiertes Lernen. Also Didaktik hat sich, glaube ich, vervielfältigt und diese digitalen Medien einzuleben sozusagen in die Schule und in das schulische Lernen, das ist eine Aufgabe, die wird nicht in 1 oder 2 Jahren abgeschlossen sein, sondern das ist eine Aufgabe, die wird sich bestimmt über ein Jahrzehnt hinweg mindestens erstrecken. Das muss in der Lehramtsausbildung eine Rolle spielen, in der Fortbildung von Lehrkräften. Auch für Schülerinnen und Schüler ist das nicht immer selbstverständlich, mit digitalen Medien zu arbeiten, auch wenn das immer so gesagt wird. Also das ist nicht so, dass alle Kinder zum Beispiel im Primarbereich das zu Hause machen, mit einem Tablet arbeiten. Also ich glaube, da ist einfach ein langer Weg zu gehen und wir beschreiten den jetzt und es gibt viel Geld sozusagen für die Ausstattung von Schulen. Es gibt viele neue Entwicklungen, viele Ideen und das wird sich herauskristallisieren in den nächsten Jahren, was davon bleibt und bleiben kann. Und ich denke schon, dass das einfach eine Zukunftsperspektive ist. Also die Frage stellt sich nicht, wird das so sein oder nicht, sondern die Frage ist, wie genau wird es sein und wann wird es so sein? Und ich glaube, das ist einfach ein Entwicklungsschritt, den wir jetzt mit den Schulen gemeinsam gehen.
Das heißt eigentlich, statt Kritik sollte man eigentlich eher der Sache aufgeschlossen gegenüberstehen, um mitgestalten zu können, Frau Mesenhöller?
Also ich glaube, positiv aufgeschlossen ist immer gut, aber ich würde sagen, nicht blauäugig, weil es ist ja schon so, wir hatten das Thema Datenschutz jetzt mehrfach angesprochen, dass es einfach gewisse Grenzen und Risiken gibt. Also wie gesagt, die Lehrkraft soll nicht ersetzt werden. Dann haben wir aber auch andere ethische Fragen, wenn wir jetzt zum Beispiel ja auf Basis eines Modells Lernende in gewisse Lernertypen einteilen, dann kann auch eine KI eine Fehlklassifikation machen. Dann stellen sich Fragen von, was bedeutet das dann für den Schüler oder die Schülerin? Also ich denke, dass es da schon auch gut ist, kritisch zu denken und das auch nicht über zu idealisieren. Aber ich denke, wenn wir uns da auf die Vorteile fokussieren und das, was wir daraus ziehen können und dass eben eine KI als die Unterstützung einer Lehrkraft als einen möglichen didaktischen Zugang sehen, dann können wir da ganz viel Positives draus ziehen. Aber trotzdem denke ich immer, dass es gut ist, Dinge auch kritisch zu bewerten.
Ja, vielleicht darf ich da gleich nochmal einhaken. Also ein Punkt, der auch immer intensiv diskutiert wird, auch in unserem ELSI-Gremium, ist die Frage, bedeutet denn die Arbeit mit Tablets, also mit KI-basierten App-Systemen, nicht auch zwangsläufig, dass die Schülerinnen und Schüler in ihrem Lernen dann stärker allein lernen? Also dass weniger Austausch zwischen den Schülerinnen und Schülern passiert, weil eben Gruppenarbeitsphasen vielleicht wegfallen, wenn jedes Kind einzeln vor seinem Tablet sitzt und seine Aufgaben bearbeitet. Egal wie individualisiert und adaptiv die dann vielleicht sein mögen, geht dann nicht eine ganz wichtige Komponente, dieses ko-konstruktive Lernen, verloren. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, da haben wir auch viel drüber diskutiert und das ist schon, glaube ich, eine Herausforderung, der man sich dann auch stellen muss. Also die Frage, wie kann man das denn gut abfedern, diese Gefahr, die da, glaube ich, durchaus real ist. Und wie kann man dieses Arbeiten mit KI-basierten Systemen so gestalten, dass trotzdem die Interaktion zwischen den Schülerinnen und Schülern ganz zentral ist für das Lernen und auch die Interaktion natürlich mit den Lehrpersonen. Und da ist, glaube ich, zum Beispiel ein Punkt, wo noch ja Forschungspotenzial ist und die Frage, wie lässt sich das konkret und genau ausgestalten, das ist vielleicht für mich so der größte kritische Punkt, an dem einfach noch viel Arbeit zu tun ist.
Wir haben ja in der Schule heute eine unheimliche Vielzahl an Unterrichtssituationen, Voraussetzungen, Kinder mit Migrationshintergrund und den unterschiedlichsten Bedingungen, mit denen Lehrern heute sozusagen konfrontiert werden und versuchen, das Beste aus dem Unterricht zu machen. Und Sie haben es angesprochen, die KI kann dann eine Riesenhilfe sein. Ein so ein Punkt, der ja auch in den letzten Jahren immer wieder war und hat uns an der Schule auch im Positiven betroffen, war ja die Realisierung von integrativem Unterricht. Inwieweit können Sie da heute schon eine Perspektive ziehen, vielleicht inwieweit eine KI hier speziell auch noch eine Rolle spielen könnte?
Also ich glaube, Inklusion, schulische Inklusion, ist ja eine von vielen Herausforderungen in den Schulen, also eine Aufgabe, die zusätzlich an Lehrkräfte herangetragen worden ist, also Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarfen im Regelunterricht mit zu unterrichten. Und aus unserer Sicht ist das vielleicht gerade der wichtige Ansatzpunkt, auch die KI mit in den Unterricht zu integrieren. Wenn wir uns vorstellen, die Heterogenität in einer Lerngruppe, einer Klasse ist sehr groß. Wir haben eben auch Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarfen. Aber wir haben auch im Sinne eines breiten Inklusionsverständnisses einfach ganz viele Heterogenitätsdimensionen, die eine Rolle spielen. Sie hatten es angesprochen, Zuwanderungshintergrund. Wir haben verschiedene Sprachhintergründe. Und wenn wir sagen, eigentlich wäre es ideal, wenn wir verschiedene Lerngelegenheiten gestalten könnten, je nach Lernbedürfnissen, Lernvoraussetzungen dieser unterschiedlichen Kinder. Und die Lehrkraft hat natürlich nur begrenzte zeitliche Ressourcen, kann das sozusagen gar nicht alles gleichzeitig gestalten, dann wäre ja der Wunsch im Grunde genommen, dass die KI genau an dieser Stelle einsetzt und dieses Adaptive, dieses Individualisierte hilft zu realisieren. Das sind jetzt natürlich auch Schlagworte, wir wollen das jetzt nicht ins Phrasenhafte ziehen, aber im Grunde genommen ist das ja eigentlich genau das Ziel, also dass wir versuchen, Lerngelegenheiten individualisiert und auch adaptiv, also sozusagen anpassungsfähig an die Bedürfnisse und Lernverläufe so zu gestalten, dass alle Kinder erfolgreich und auch mit viel Spaß in der Schule lernen können.
Mir geht dabei immer durch den Kopf die Vision einer Schule, bei der ein Kind sagt, ich gehe lernen, wo auch immer, aber ich gehe nicht mehr in eine bestimmte Klassenstufe. Weil ich glaube, Sie haben das angesprochen, durch diese extreme Heterogenität, die wir haben, auf allen Dingen, dass man eigentlich dieses Konzept mal überdenken sollte. Aber wie gesagt, das ist nachher eine Sache, über die man denken kann. Aber ich glaube, die KI könnte da vielleicht Ansätze bringen. Das war, finde ich, bisher ein unheimlich spannendes Gespräch. Ich danke Ihnen beiden herzlich für den Input, den Sie für uns hier geben konnten. Ich weiß, wir hätten noch unendlich viel weiter zu besprechen, aber es gibt ja immer so eine gewisse Zeitbegrenzung bei all diesen ganzen Projekten. Deswegen kommen wir jetzt langsam zum Ende. Nochmal von meiner Seite aus und auch von der Seite des Lisums aus, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ich wünsche Ihnen für Ihr Projekt und Ihre weitere Arbeit alles, alles Gute.
Ja, vielen Dank für die Einladung, für das spannende Gespräch und den tollen Austausch. Dankeschön.
Ganz herzlichen Dank.
Ja, das waren die zwei Gesprächspartner von Julian, das DFKI und das sogenannte Akilas-Projekt an der Universität Potsdam. Und ich fand das schon interessant, welche Perspektiven hier eröffnet worden sind in Bezug auf den Einsatz von KI in der Bildung. Ich muss sagen, also ein bisschen überrascht bin ich schon, dass gerade in diesem Forschungsprojekt von der Universität Potsdam es eigentlich darum geht, eine App zu entwickeln, die quasi personalisiert Aufgaben an die Schüler und Schülerinnen ausgibt, die sie in ihren Defiziten unterstützen soll. Ich meine, Julian, wie war das so für dich? Warst du überrascht über diesen, sagen wir mal, eigentlich sehr begrenzten Einsatz oder war das das, was du im Prinzip auch schon ein bisschen erwartet hast?
Cornelia, sowohl als auch, muss ich ganz klar sagen. Je tiefer man und je intensiver man sich mit dieser Thematik künstliche Intelligenz beschäftigt, desto faszinierender ist es auf der einen Seite. Also, ne, du weißt es, wir lassen uns von einem Handy irgendwo in Italien perfekt zum Ziel der nächsten Pizzeria leiten. Das geht super gut. Aber auf der anderen Seite zeigt das auch wieder, wie limitiert diese Technik heute noch ist, zumindest das, was wir kennen. Wir können ja nicht in die Labore der großen Softwarefirmen oder was auch immer hineinschauen. Also diese Technik ist immer noch sehr limitiert und das setzt dann Grenzen für den Einsatz. Und das kommt hier eigentlich sehr, sehr gut rüber, mit welchen Fragestellungen man sich auseinandersetzt, welche Anforderungen sind und wie gesagt, eingeschränkt eigentlich heutzutage noch die Nutzungsmöglichkeiten sind.
Ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir regt sich aber da so ein bisschen so ein kleiner Widerstand, weil es wird natürlich immer wieder von Aufgaben gesprochen. Also die SchülerInnen sollen vor Aufgaben gestellt werden, die sollen sie dann individuell abarbeiten. Und das ist ja auch von Frau Böhme und Frau Mesenhöller so ein bisschen angesprochen worden, dieser Stichwort dieser Vereinsamung an den Tablets, wenn dann diese SchülerInnen quasi diese Apps absolvieren. Was sich bei mir immer so ein bisschen regt, ist, ich muss immer an diese Arbeitsblatteritis denken, die wir ja immer wieder versuchen, wenn wir von zeitgemäßer Bildung sprechen, eigentlich zu überwinden, dass wir ja eigentlich Lernsettings schaffen wollen, in denen die SchülerInnen miteinander stärker kommunizieren, in denen sie eher projektbasiert arbeiten und eigentlich weggehen von diesem stumpfen Aufgabenmachen. Und ich habe auch verstanden, dass das natürlich nur ein Baustein ist und dass sie sich darüber bewusst sind, aber ich sehe so ein bisschen die Gefahr, dass wenn das quasi erstmal in der Welt ist und existiert, dass das eigentlich, weil es vielleicht auch so vermeintlich einfach wirkt, viel zu viel eingesetzt wird und eigentlich diese ganzen anderen Bewegungen, wo wir also versuchen, Unterricht neu zu gestalten, anders zu denken, dass das dem so ein bisschen zuwiderläuft, weil es eben stumpf um Aufgaben geht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Also aus der Sicht jetzt mal sozusagen des Lehrers stimme ich dir hundertprozentig zu. Wir diskutieren seit Jahren über grundlegende Veränderungen des Unterrichts. Also ich nenne nur mal so ein Beispiel Frontalunterricht oder Blended Learning.
Ja, genau.
Und so, glaube ich, kann man sich das hier vorstellen. Und die KI ist sozusagen auf dem Stand des Frontalunterrichts. Und wir sollten nicht den Fehler begehen, sie zu nutzen, nur weil das jetzt eben geht, sondern auch ganz kritisch sein und sagen, ja, das ist vielleicht spannend, dass es funktioniert und es ist interessant zu beobachten. Aber es ist noch nicht das, wo wir eigentlich hinwollen.
Hm. Naja, wobei man ja eben sagen muss, es geht ja auch um diese 3 Ebenen, ja, und gerade das Aquilas-Projekt beschäftigt sich jetzt nun explizit mit dieser individuellen Ebene, ja, wo Lernprozesse beim Schüler, bei der Schülerin unterstützt werden. Die Frage ist ja schon auch diese Potenziale, die es gibt auf der anderen Ebene, auf der Makroebene. Ja, vielleicht können wir wirklich künstliche Intelligenz auch in Zukunft dazu nutzen, bestimmte Lernwege besser nachzuvollziehen, zu sehen, welches Lernen führt vielleicht zu einem besseren Erfolg, welche, ja, oft gibt es dieses Wort eben, Lerninterventionen haben dazu geführt, dass vielleicht eine Klasse bessere Erfolge hatte in Bezug auf andere Klassen, die vielleicht andere bestimmte Möglichkeiten nicht hatten. Das hat ja auch Frau Blanc angesprochen. Sie meinte ja, es fehlt uns einfach noch ein bisschen an diesen Studien bei der zentralen Frage, inwiefern KI eigentlich den Lernerfolg steigern kann. Und in diesen Aspekt, den sollten wir, glaube ich, auch nicht aus dem Blick verlieren, obwohl ich euch natürlich total recht gebe, dass in erster Linie, wenn man das so hört, es geht um tutorielle Systeme, die Aufgaben produzieren, schon ein bisschen eine Enttäuschung da ist, ne? Dass das jetzt alles ist in Bezug auf KI.
Da hast du recht und ich finde gleichzeitig bemerkenswert, dass eben dieses große Instrument mit den großen Potenzialen, die in der KI vielleicht drinstecken, aber hier eingesetzt werden oder verstanden werden, um daraus eigentlich die Mängel eines Schulsystems, die wir gerade erleben, also dass die Klassen sehr voll sind, dass die Lehrkräfte zeitlich sehr eingespannt sind, aber auch die Heterogenität von den Klassen, dass also die KI sich im Moment noch versteht als Ausgleich für diesen Mangel am Schulsystem. Wie siehst du das, Julian?
Ja, also die Gefahr besteht definitiv, dass man einen Schwerpunkt setzt, Werkzeuge zu entwickeln, um genau diese Mangel und Defizite irgendwie zu versuchen auszugleichen. Das, aus meiner persönlichen Sicht kann es das nicht sein, da muss man an anderen Stellen ansetzen. Ein sehr interessanter Ansatz für mich wäre, wenn wir von dieser aufgabenbasierten künstlichen Intelligenz, Technologie, App, wie man das nennen möchte, geht auf den Bereich personalisiertes Feedback für die Schülerinnen und Schüler. Dass ich also in irgendeiner Art und Weise Feedback bekomme, zu anderen Zeiten zu lernen, andere Lernen, Methoden für mich vielleicht besser anzuwenden, Tipps bekomme, Hinweise bekomme, du scheinst müde, ihr kennt das vom Auto, diese Müdigkeitsassistenten und so weiter. Also praktisch ein bisschen weg von der konkreten Aufgabe, von dem konkreten Fach hin zu einem wie auch immer gearteten Lernassistenten, der mir, also dem Schüler, einfach entsprechend Hinweise gibt, um mir beim Lernen zu helfen. Das wäre so ein Ansatz, der mir sehr gut gefallen würde.
Ich würde dich gerne einfach mal fragen, du bist ja nun Lehrer und quasi direkt in den Bereichen unterwegs. Wenn es das jetzt gäbe, würdest du das gerne in deinem Unterricht einsetzen? Wäre das eine Unterstützung für dich?
Ich wäre auf jeden Fall jemand, der sagt, lass uns das ausprobieren. Mhm. Weil ich bin immer jemand, der sagt, ich will erstmal die Sache in die Hand nehmen, ich will es erstmal ausprobieren und dann zusammen mit Schülerinnen und Schülern diskutieren, wem hat es geholfen, wem hat es vielleicht nicht geholfen, was war an positiven Erfahrungen, was war an negativen Erfahrungen. Das wäre etwas, was ich auf jeden Fall mit größter Begeisterung ausprobieren würde.
Und das trifft sich ja eigentlich mit Frau Blong, die ja einen Aufruf dafür gemacht hat, einfach mal auszuprobieren, die Angst beiseite zu schieben und einfach mal machen. Und dem folgst du dann ja dann quasi direkt.
Vielleicht ist es das, was wir alle tun sollten, Dinge einfach mal mit Begeisterung ausprobieren und dann aber auch kritisch beobachten, evaluieren und damit der ganzen Forschung und all den Bemühungen, die überall reingesetzt werden, vielleicht eine Richtung zu geben.
Ja, und Begeisterung ist auch ein ganz guter Stichpunkt, Julian, denn in unserem nächsten Podcast, den Christian und ich aufgenommen haben, haben wir Clara Schumacher getroffen. Clara Schumacher arbeitet an der HU Berlin und sie beschäftigt sich mit dem Thema Learning Analytics. Das geht also wieder so ein bisschen auch in die Richtung, die ich schon erwähnt hatte, Makroebene, gucken, welche Lernwege Potenziale haben und überhaupt auch in der Universität schauen, wie kann man Studierende in ihrem Lernprozess unterstützen. Und ich fand das Gespräch, ohne das jetzt ein bisschen schon vorwegzunehmen, auch interessant, weil Clara Schumacher natürlich auch von diesem Thema begeistert ist, daran mit Interesse und Intensität forscht. Und sie hat auch so ein bisschen dann eine Vision am Ende entwickelt, die schon in diese Richtung geht, Julian, einfach einen Assistenten zu haben, der einen oder die einen dann beim Lernen, beim Schreiben, beim Forschen eigentlich gut unterstützen kann.
Genau, und auf dieses Gespräch freuen wir uns jetzt schon und laden Sie dann natürlich ein, daran auch zuzuhören. Vielen Dank, Julian. Also wir hören uns auf jeden Fall an dieser Stelle nochmal wieder. Genau, also die Einladung dann für die nächste Podcast-Folge und auch die Einladung nochmal auf der JWD-Plattform, sich gern über diese Folge nochmal auszutauschen oder Ihre Meinungen dazu uns mitzuteilen. Darüber würden wir uns sehr freuen. Und dann darf ich Julian, Cornelia, dürfen wir gemeinsam Tschüss sagen.
Tschüss.
Tschüss.
JWD ist ein Angebot des Bildungsservers Berlin-Brandenburg. Konzept und Moderation Cornelia Brückner und Christian Richter. Redaktionelle Mitarbeit Julian Affeld. Produktion Christine Schön.